Herzlich willkommen hier bei uns im Saal des Mutterhauses. Es ist schön, dass Sie sich heute auf den Weg gemacht haben und dass wir jetzt zwar äußerlich mit Abstand, aber innerlich nah im Namen Jesu hier beisammen sind. Ein herzliches Grüß Gott auch allen, die uns zugeschaltet sind oder später die Bibelstunde auf CD hören werden. Ich möchte Sie heute grüßen mit dem Hoheitswort aus dem Mund von Jesus Christus, mit Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und nun hören wir Verse aus Psalm 106. Das ist der Wochenpsalm über dieser Woche. Halleluja! Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewig. Wer kann die großen Taten des Herrn erzählen und all seinen Ruhm verkünden? Wohl denen, die das Gebot halten und immer Gerechtigkeit üben. Herr, denke an mich nach der Gnade, die du dem Volk verheißen hast. Beweise uns deine Hilfe, damit wir das Glück deiner Auserwählten sehen und uns freuen, dass es deinem Volk gut geht und uns rühmen mit deinem Erbteil. Wir haben gesündigt samt unseren Vätern. Wir haben Unrecht gehandelt und sind gottlos gewesen. Unsere Väter in Ägypten wollten deine Wunder nicht verstehen. Sie dachten nicht an deine große Güte und waren ungehorsam am Meer, am Schilfmeer. Er half ihnen aber wegen seines Namens, um seine Macht zu beweisen. Er gebot dem Schilfmeer, da wurde es trocken, und er führte sie durch die Tiefen wie durch eine Wüste und rettete sie aus der Hand dessen, der sie hasste, und erlöste sie aus der Hand des Feindes. Und die Gewässer bedeckten ihre Widersacher, sodass nicht einer übrig blieb. Da glaubten sie an seine Worte und sangen sein Lob. Dann bete ich zum Anfang. Herr Jesus, es ist so gut, dass wir in deinem Namen hier beisammen sind. Und dass du selber uns die Zusage gegeben hast, wenn zwei oder drei beieinander sind, das genügt schon, dann bin ich in ihrer Mitte. Und danke, Herr, dass wir einfach wissen dürfen, du kennst jeden von uns jetzt, auch wie er hergekommen ist, was er vielleicht heute schon an Aufregung erlebt hat oder einfach an Dingen, die ihn niederdrücken. Herr Jesus, komm du zu uns und sprich mit jedem ganz persönlich. Herr, dass wir von dir gestärkt wieder zurückgehen können in unseren Alltag. Und danke, Herr, dass deine Güte reicht für jeden von uns. Herr, wir können sie nicht ausschöpfen, so weit der Himmel reicht. Und jeden Morgen ist sie wieder frisch da. Dank für deine Versprechen und dass sie gelten und dass du uns jetzt beim Reden und beim Hören segnest. Amen. Ein Ausspruch von meinem früheren Hausarzt, der begleitet mich. Er hat als erstes immer anteilnehmend gefragt, um was geht's? Und damit kam er gleich zur Sache. Und in den letzten beiden Bibelstunden, die ich über Johannes 15 gehalten habe, da ging es eben um diese zentrale Frage, um den wahren, um den echten, um den wirklichen Weinstock. In Johannes 15, Vers 1 sagt Jesus klar: Ich bin der wahre Weinstock. Und es ging um den Vater, um den Weingärtner, um die Pflege der Reben. Und um was geht's heute? Um zwei inhaltsschwere Worte. Jesus betont sie mehrmals. Wir hören jetzt Johannes 15, Vers 1 bis 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt es auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie, wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich auch euch. So habe ich euch auch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Worum geht's? Um ein Leben mit oder ohne Jesus. Und wer nicht bei Jesus bleibt, der ist ohne Jesus. Jesus sagt in Vers 2: Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er, der Weingärtner, ab. Das ist ein ganz normaler Vorgang. So handelt jeder Weingärtner. Eine Rebe, die nur ins Laub schießt und keine Frucht bringt, ist eine Rebe ohne Leben. Sie ist tot. Sie ist zu nichts nütze. Nichts, und deshalb abgeschnitten. Im Urtext steht für abschneiden, wegnehmen, beseitigen. Ich habe gerade gehört, dass so ein Wassertrieb bei der Rebe pro Nacht um 8 cm wächst. Also der Weingärtner hat unendlich viel zu tun, bis er die ganzen Wassertriebe weg hat, damit da was werden kann. Ja, in Vers 6 sagt der Herr, wenn jemand nicht in mir bleibt, geht's ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Und die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen und sie verbrennen. Sie merken, da stellt sich die ernste Frage, kann eine Rebe darüber verfügen, ob sie bleiben oder ob sie sich von Jesus lösen will? Dr. Meyer antwortet, doch, an dieser Stelle wird das Bild von der Rebe gewissermaßen aufgesprengt. Es liegt, wie viele biblische Stellen zeigen, sehr wohl in der Entscheidungsgewalt des Jüngers, ob er bei Jesus bleiben will oder nicht. Davon sprechen viele Bibelstellen. Und Sie mögen jetzt sagen, aber was ist dann mit Johannes 10, Vers 28, wo der Herr Jesus sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Fest steht, Jesus hält für ewig fest. Ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Das gilt. Er bleibt uns treu, auch wenn die Lage sehr schwierig ist, selbst wenn wir untreu werden. Einzig der Mensch, ich selber, ich selbst bin in der Lage, mich bewusst und willentlich von Jesus und aus seiner Hand zu lösen. Und Pfarrer Lüthi sagt, man kann die Gottesfreundschaft verlieren, indem man sich vom Weinstock löst, um ohne ihn Frucht zu bringen. Und dann gilt der Grundsatz, man kann auch ohne Gemeinde, man kann auch ohne Bibel, man kann auch ohne Gebet, man kann auch ohne Gott, man kann auch ohne Weinstock recht sein und Gutes tun, recht tun und niemand scheuen. Gewiss, man kann auch ohne. Was man doch nicht alles ohne kann, ohne Jesus. Und der Herr Jesus sagt ganz klar, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich seid ihr nutzlos, nichts mehr als tote Stecken. Wir mögen ein Ass in der Gesellschaft sein. Ohne Jesus sind wir nichts. Das ist die Wahrheit. Und an diesem Punkt liegt die Gefahr für Jünger. Jesus berührt mit Johannes 15, Vers 5 unsere große Schwäche und Ohnmacht. Als Jesus in Nazareth aufwuchs, da war er ohne Glanz. Und doch hatte er die ganze große Macht Gottes in sich. Trotzdem sagt Jesus, der Sohn kann nichts aus sich selber tun. Jesus ordnete alle Macht, die ihm der Vater verliehen hatte, dem Vater unter. Er tut nur, was der Vater will. Das ist die Größe Jesu. Einzig aus dieser Heilsquelle lebt er. Und es ist die Not unseres Lebens, dass wir alles selber anpacken und planen wollen, ohne Jesus, den Vater, ohne Jesus und dann schreien, und jetzt, wo ist Gott? Ich bin so froh, dass ich dann auch Jesus sagen darf, Herr, ich habe das ohne dich gemacht. Unser Leben kann nur Sinn haben und gelingen, wenn wir alles mit Jesus tun und in ihm bleiben. Ohne ihn geht nichts, ohne ihn können wir nichts tun. nichts, was Ewigkeitswert hat. Das Lied Sterne, auf den ich schaue, kommt mir in den Sinn, wo es heißt, ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nehme meine Bürde wer? Ohne dich zerstieben, würden mir im Nu Glauben, Hoffen, Lieben, alles, Herr, bist du. In Johannes 15 bittet und wiederholt Jesus mit solch einer werbenden Dringlichkeit, bleibt an mir, in und bei mir. Bleibt mit mir verbunden, denn in mir ist alles, was du brauchst. Dieses sehr innige Wort bleiben, das kommt im Neuen Testament 112 Mal vor und allein 66 Mal beim Jünger Johannes. Und Jesus benutzt in Johannes 15 dieses Wort 12 Mal. Nichts wünscht er sich sehnlicher, als dass die Jünger und die Jünger aller Zeiten nah, tief und fest und lebendig mit ihm verbunden sind, in ihm bleiben, im Sinn von drin bleiben und dran bleiben, damit Frucht entsteht. Und dazu hören wir das Lied, unser Herr sagt uns in seinem Wort, dass er der Weinstock ist, den Refrain und die erste Strophe. Die Rebe lebt, weil sie organisch mit dem Weinstock verbunden ist. Das griechische Wort Sau steht für Leben und bedeutet warm sein. Wer lebt, ist warm. Alles Tote ist leblos und kalt. Und ich weiß sehr wohl, dass Bilder und Vergleiche hinken. Trotzdem möchte ich an diesem Sommertag eine Illustration mit meiner warmen Jacke geben. Und die ziehe ich jetzt an. Und das ist ein Bild für, ich hülle mich in Jesus hinein. Und um warm zu bleiben, knöpfe ich einen Knopf um den anderen mit den Tatsachen, die Jesus in Johannes 15 aufzeigt, zu. Auch im Sinne von einen Knopf dran machen, als Erinnerung. Jesus bittet zum Ersten, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Er wirbt, er bittet, bleibt in mir und ich bleibe in euch, weil der Vater etwas noch nie Dagewesenes, etwas ganz Neues gründen möchte, die Gemeinde des neuen Bundes. Der Zaungast hat da nichts zu suchen. Der Jesus will uns so nahe sein, wie selbst der liebste Mensch es nicht kann. Jesus lebt in mir, in jedem Jünger, der ihn aufgenommen hat. Und von diesem Geheimnis, das Paulus offenbart wurde, schreibt er in Kolosser 1, Vers 21, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das kommt wohl im Neuen Testament 98 Mal vor, also ein ganz wichtiges Thema. Und Dr. Meyer kommentiert fein, Christus in euch, das ist die tägliche Lebens- und Liebesgemeinschaft mit dem auferstandenen Christus. Der Herr Jesus hat Johannes 15 am Gründonnerstagabend den Jüngern gesagt. Er hat sehr wohl gewusst, dass in dieser Nacht alle ihn im Stich lassen würden. Pfarrer Paul Walter Schäfer, der hat mal gesagt, wir tragen immer eine Rückfahrkarte in unserer Hosentasche. Gell, wir neigen dazu, dass wir in kritischen, schwierigen und brenzlichen Situationen den Rückzug antreten. Während meiner Zeit als Bibelschülerin, da habe ich morgens vorm Frühstück Büros von Schwestern geputzt und ihre Schreibtische abgestaubt. Und eines Tages stand auf einer Schreibtischplatte mit Bleistift geschrieben, bleiben. Nur dieses eine Wort als Aufhänger, als Blickfang zur Erinnerung, ich möchte bleiben. Gerade jetzt, wo ich am liebsten weglaufen oder das Handtuch werfen möchte. Im zwischenmenschlichen Bereich, da mag der Schnitt, die Trennung manchmal das kleinere Übel sein. Ich sag manchmal. Oder auch notwendig. Bei Jesus nicht. Bei Jesus geht's um alles oder nichts. Es geht darum, dass jeder durch die liebevolle Rebenerziehung des Weingärtners in den Hochs und Tiefs seines Lebens als Rebe mit dem Weinstock Jesus verbunden bleibt. In dem Lied »Bei dir dem Weinstock hilf uns bleiben« wird das wunderbar konkret ausgedrückt. Das ist ein Gebet. Ich darf Jesus sagen, ich möchte bei dir bleiben in der Versuchung. Vielleicht steckt gerade einer mittendrin. Auch dann, wenn mich die Sünde niederwarf. Ich möchte bei dir bleiben, auch im Zweifel. Wenn du mir nicht mehr vertrauenswürdig scheinst, Herr, dir misstrauen, so rät nur der Teufel. Du hast am Kreuz bewiesen, wie du's meinst. Ich möchte bei dir bleiben in Verfolgung, wenn Angst und Spott und Nöte mich bedrohen. Ich kann das jetzt leicht sagen und lesen. Wenn man mittendrin steckt, ist es nochmal anders. Ich möchte bei dir bleiben durch die Jahre, wenn ich dein Führen nicht verstehen kann. Du willst ja nicht nur einen guten Anfang. Ans Ziel soll kommen, wer mit dir begann. Nah, ganz nah, Jesus in mir und ich in ihm, das ist der sicherste, der beste und wärmste Platz. Mir wird's schon warm. Und Jesus bittet zum Zweiten, bleibt in mir und lasst meine Worte in euch bleiben. Der Herr Jesus und das Wort Gottes gehören untrennbar zusammen. Jesus ist das Wort Gottes in Person. Und Jesus und sein Wort verdienen unser vollstes Vertrauen, um leben zu können, um ewig leben zu können, brauchen wir dieses ewig gültige Wort. Einzig hier bekommen wir Frieden mit Gott. Einzig hier erfahren wir, wie Gott denkt, wie er ist, was er will. Einzig hier bekommen wir Antwort auf die Frage nach dem Woher und dem Wohin unseres Lebens, auf das, was auf uns zukommt. Jetzt habe ich doch glatt das Buch vergessen, das der Dr. Meyer geschrieben hat. Ganz neu, brandaktuell. Was kommt auf uns zu? Ich kann es Ihnen nur empfehlen, dass Sie das Buch lesen. Da geht es auch um die Frage, oh ja, du hast mir's. Danke. Wenn man weiß, wie es außen ausschaut, dann findet man es schneller im Sortiment. Und da ist auch ein Fernglas noch drauf. Biblische Zukunftsperspektiven. Da geht es auch um den Tod und was danach kommt. Und das ist so geschrieben, nicht für Theologen, sondern für uns Normalverbraucher. Und auch nicht mit so einer kleinen Schrift wie in den Kommentaren, sondern augenfreundlich. Also das kann man auch nachts im Bett lesen. Und ich sage Ihnen, manche machen es ja mit der Bibel so, dass sie sagen so, da wo ich jetzt aufschlag, wo ich der Finger drauf tue, das ist das, was Jesus sagt. Also davon rate ich Ihnen ab. Denn bei der Bibel ist es nochmal ganz anders. Das geschieht nicht per Knopfdruck. Das ist das glatte Gegenstück zur Fernseh-, Computer-, Smartphone- und Selfie-Manie. Da geht alles ganz schnell. Und wenn es mir nicht passt, dann mache ich was anderes. Und das alles isoliert und macht mich einsam. Ganz anders ist bei Gottes Wort. Jemand hat gesagt, es ist der Liebesbrief Gottes an uns. Da spricht er selber zu uns. Durch seinen Heiligen Geist, und dazu braucht es Zeit im Tagesablauf, stille Zeit. Dietrich Bonhoeffer rät, wir müssen viel Wort Gottes lesen, so lange, bis es anfängt, zu mir zu sprechen. Also mir geht es ja manchmal so, dass ich es gelesen habe und hinterher frage ich mich, was habe ich gelesen? Schon wieder weg. Also man muss sich wirklich bewusst machen, was man liest, was Gott mir sagen will. Nochmal Bonhoeffer, wo Gottes Wort bei mir ist, habe ich mir diese Woche aus den Losungen rausgeschrieben. Wo Gottes Wort bei mir ist, finde ich in der Fremde meinen Weg. Im Unrecht mein Recht, in der Ungewissheit meinen Halt, in der Arbeit meine Kraft, im Leiden Geduld. Und das Wort des Vaters, das war's, womit sich der Herr Jesus genährt hat. Er hat gesagt, das ist meine Speise, dass ich das tue, was mir der Vater sagt. Und es ist das Einzige, wo der Feind klein beigeben muss. Jesus hat, als er ihn versucht hat, dreimal geantwortet mit "Es steht geschrieben". Wissen Sie, der Feind, der hat es nur drauf abgesehen, dass er einem das Wort nimmt, dass er es verdreht, dass er es unglaubhaft macht oder verfälscht. Wir brauchen das geschriebene und das gepredigte Wort. Paulus sagt mal, der Glaube kommt aus der Predigt. Und dass wir doch am ganzen geschriebenen Wort Gottes festhalten. Wenn nicht, dann zerfrisst uns der Zeitgeist. Und der hat kein Erbarmen. Den Jünger Johannes hielten Jesu Worte bis ins hohe Alter lebendig. es lebte, so wie der Herr Jesus in ihm, der gesagt hat, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und mir bleibt die Spucke fast weg, wenn ich höre, was das Wohnen Jesu durch sein Wort wirkt. Ich komme sinnbildlich zum dritten Knopf. Bleibt mit mir verbunden im Gebet. Jesus sagt in Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. In Jesus die Worte, und dann darf ich bitten. Sie kennen vermutlich auch den Ausspruch, den oder die muss ich mir aber warm halten. Weshalb? Weil ich dadurch ein Nutznießer wäre und mir Vorteile sichern würde. Nein, ganz anders bei Jesus. Ihn kann ich mir nicht warm halten. Das Gegenteil ist der Fall. Er hält mich warm. Und ich muss mir seine Gunst nicht erschmeicheln, auch nicht erschleichen oder wie auch immer. Durch Jesus bin ich vor Gott angenehm gemacht. Und voll Vertrauen darf ich mich mit allem an ihn wenden. Denn wer betet, der lebt. Das Gebet, das ist das Atemholen der Seele. Ich werde nie vergessen, der Professor Egelkraut hat mal gesagt, dass Gottlosigkeit ein Zeichen ist, wenn man nicht mehr betet. Wenn man Gott nicht mehr braucht. Gebetslosigkeit, ein Zeichen von Gottlosigkeit. Ich darf mit Jesus über alles reden. Alles, was uns bewegt. Über ein Bibelwort, an dem ich mich freue. Über eins, das ich gar nicht verstehe. Ich darf die Nachrichten und die Zeitungsartikel, die ich höre oder lese, oder eine Sorge über das Miteinander, einfach alles darf ich zu einem Gebet machen und mit Jesus drüber reden. So gerne möchte ich im Einklang mit Jesus beten. Und wir sind so darauf angewiesen, dass Jesus uns die Bedeutung von dem Vermächtnis, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen, dass er uns das durch den Heiligen Geist offenbart. Da geht es um seine Anliegen an erster Stelle. Nicht um meine Wünsche, die hüpfen können. Und weil Jesus lebt, wird er uns auf unsere ehrliche Bitte antworten. Ich habe mir von Peter Hane notiert, Gebet ist nicht nur Notruf, sondern Dauerkontakt. Es ist die tägliche Entscheidung, sein ganzes Leben Gott anzuvertrauen. Und Sie wissen es selber, diese innersten Lebensverbindungen zu Jesus, das Leben mit ihm, sein Wort und das Gespräch mit ihm, das ist etwas Lebendiges. Und alles Lebendige ist bedroht und angefochten. Der Jesus möchte uns lebendig und warm erhalten. Und deshalb bittet er zum vierten, bleibt in meiner Liebe. Dieser neunte Vers ist umwerfend. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Dr. Meyer sagt so fein dazu, eine intensivere Beziehung als diese gegenseitige Liebe zwischen Jesus und den Jüngern ist nicht denkbar. Und was so wunderbar ist, der Herr Jesus erhebt seine Jünger und die Jünger aller Zeiten auf die göttliche Ebene. Und wer bei Jesus bleibt, der wird nicht weniger geliebt, als wie der Vater den Sohn liebt. Das, was Jesus hier den Jüngern zuspricht, uns zuspricht, ist ein Geschenk von unbegreiflicher Herrlichkeit. Es ist ein Stück Himmel auf Erden. Jeder Mensch lechzt danach. Und ich sage auch jedes Tier. Der Andreas Boppard rät, wir müssen die Liebe des Vaters bis auf den Grund unseres Herzens sacken lassen. Sonst wird der Ruf zur Nachfolge zu einer gesetzlichen Aktion zum Zwang. Es empfiehlt, nimm ein leeres Blatt Papier, such dir ein schönes Plätzchen raus und dann stelle Gott die Frage, liebst du mich wirklich? Wissen Sie, es gibt Situationen, da können wir gleich mit Ja anfangen. Und es gibt Situationen, wo man denkt, aber jetzt kann er mich jetzt lieben. Liebst du mich wirklich jetzt? Jetzt, wenn du über die Liebe Gottes zu dir nachdenkst, dann brauchst du Zeit, um gut zu hören. Und dann notiere dir die Gedanken, die kommen, auf ein Blatt Papier. Mir, Stachelkaktus, wurde bewusst, wie wenig oder wie gar nicht die Liebe Gottes in mein Herz gesackt ist. Und in seiner Gegenwart, da beginne ich wieder zu ahnen, ich bin geliebter, als ich mir vorstellen kann. Ich bin ihm mehr wert, als ich weiß. Und so werde ich warm und durchglüht von seiner Liebe wie eine Kohle. Erst ist sie schwarz und dann leuchtet sie rot und warm. Und deshalb bittet der Herr Jesus, bleibt in meiner Liebe und erhaltet euch im Bewusstsein der großen Liebe, mit der ihr von Gott geliebt seid. So sagt es der Herrenbruder, der Judas in Vers 21. Das Bleiben in seiner Liebe, das sprudelt als lebendiges Heilwasser über in die nächste Bitte unseres Herrn. Bewahrt meine Gebote. Jesus sagt in Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Die Liebe, von der Jesus hier spricht, ist nichts Verschwommenes, nichts Mystisches, nichts Schwärmerisches. Jesus hat dem Vater seine Liebe zu ihm durch seinen Gehorsam bis zum Tod am Kreuz bewiesen. Und unsere Liebe zu Gott bewirkt Gehorsam gegenüber Gottes Gebot. Der Johannes sagt in 1. Johannes 5, Vers 3 und in Kapitel 2, Vers 27, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Und die Welt vergeht mit ihrer Unersättlichkeit. Wer aber tut, was Gott will, auch wenn alle Welt das abstreiten wollte, wer tut, was Gott will, wird ewig leben. Die Liebe gehört zu den Geboten und zum Bleiben dazu. Und durch den Gehorsam vertieft sich die Liebe. Das ist wie ein Dreigestirn. Wer liebt, gehorcht und bleibt. Eine Quelle steht nicht. Eine Quelle ist immer in Bewegung, sie sprudelt unaufhörlich weiter. Und damit bin ich beim sechsten Knopf. Sie merken, ich bin schon fast zugeknüpft. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Lieben wie Jesus. Da halte ich die Luft an. Nichts ist uns von Natur so fremd wie die wirkliche, die echte, göttliche Liebe. Die hat nur Jesus. Und Jesus sagt in Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Merken Sie, jetzt kommt der andere auf die gleiche Stufe. Und dieses Gebot ist ein Befehl. In Johannes 13, Vers 34, da stimmt es wörtlich mit überein, lieben wie Jesus, das geht nicht aus eigener Kraft. Und wissen Sie, deshalb ist das Miteinander oft so kalt und frostig. Die kalten und toten Herzen offenbaren, wie es um uns bestellt ist. Und hätte der Liebe nicht, dann wäre ich nichts. Ohne Jesus sind wir nichts. Und jeder, der mit Jesus verbunden ist, sollte eine von ihm durchglühte Kohle sein. Und viele Kohlen beieinander ergeben ein wärmendes Feuer, wie in einem Öfele, das Frierende anzieht und wärmt. Die göttliche Liebe. Das ist das untrügliche Echtheitszeichen. Wie zum Beispiel bei einer 20-Euro-Banknote. Das fühlbare Relief. Das Wasserzeichen. Die Smaragdzahl. Der Sicherheitsfaden. Das Hologramm. Und auf der Rückseite der Glanzstreifen. Die Echtheit einer Euro-Banknote lässt sich mit dem Test fühlen, sehen und kippen, überprüfen. Und ich habe so denken müssen, auch bei einem Jünger Jesu zeigt sich beim Fühlen, Sehen und kippen, was echt ist oder Trug. Von mir Anstrich oder von innen heraus echt. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und Johannes schreibt, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet worden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Was wäre das, wenn Jesus wirklich aus jedem Knopfloch leuchten dürfte? Das Vermächtnis Jesu, das Bild vom Weinstock und den Reben, er in mir und ich in ihm, ist eine Heilquelle, durch die wir und unsere Welt genesen werden. Und auch das ist angefochten. Darin lernen wir lebenslänglich. Jetzt schenkt Jesus uns eine weitere wärmende Zugabe. In Vers 11 verheißt er, meine Freude soll in euch bleiben. Jetzt ist der letzte Knopf. Und zu dem Wort Jesu von seiner Liebe und dem Bewahren seiner Gebote gehört das Wort von seiner Freude. Er sagt, dieses habe ich zu euch gesprochen, damit ihr meine Freude, damit meine Freude in euch vollkommen werde und in euch sei. Der Jesus meint da nicht eine x-beliebige Freude. Es ist die Freude, die er gibt. Es ist die Freude an ihm. Und er sagt auch mal, diese Freude kann niemand von euch nehmen. Es gibt auf der ganzen Welt keine größere und wertvollere Freude als die von Jesus geschenkte vollkommene Freude. Und auch danach lechzt jeder Mensch. Doch alles, wirklich alles, gipfelt in Johannes 15 in der Frucht. Und dazu mehr, und darum geht es zu einem anderen Zeitpunkt. Und bis dahin gilt, in unserer unterkühlten Welt mit ihren Eisstürmen, sich warm in Jesus einhüllen, im Auf und Ab bei Jesus bleiben. Und ich schließe mit Strophen von Philipp Spitter: Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft. Und wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. Könnte ich's irgend besser haben, als bei dir, Herr Jesu Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist. Bei dir bleibe ich, dir verschreibe ich mich für Zeit und Ewigkeit. Und das wünscht er sich, bis wir ihn sehen. Oh Herr Jesus, das sind so kostbare Worte und die kann man so schnell wieder verlieren, so schnell wieder vergessen. Aber hab so Dank, dass wir dein Wort haben und dass wir lesen können, und dass du es uns durch deinen Heiligen Geist auch in Erinnerung bringst. Ach, Herr Jesus, danke, dass du uns bei dir bewahrst, bei dir warm hältst, dass du in uns lebst. Und Herr Jesus, dass du alles bist, was wir brauchen. Weißt auch um unsere Welt mit so viel Angst, mit so viel Not, mit so viel Ratlosigkeit, mit so viel Ungewissheit. Herr, du siehst, alle, die heute krank sind, alle, die vor den Toren der Ewigkeit stehen, alle, die verzweifelt sind. Ach, Herr Jesus, ruf du sie zu dir, zieh du zu dir und reißt du das Dunkel auf, dass sie wieder und auch wir immer neu dir unser Vertrauen schenken. Und wenn wir auseinandergehen, du guter Herr, segne uns und behüte uns. Und lass dein Antlitz leuchten über uns und sei uns gnädig. Und erhebe du dein Angesicht über uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Ich möchte Sie zum Schluss daran erinnern, dass Sie vor dem Verlassen des Saales wieder Ihren Mund-Nasen-Schutz anziehen und dann eben die Vorderen durch die Seitentür den Saal verlassen. Sie haben gemerkt, wir sind die ganze Zeit gut durchlüftet worden. Das ist auch Vorschrift. Und die Hinteren durch den Haupteingang. Und denken Sie auch an die Abstandsregelungen. Und Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag, viel Kraft für die neue Woche und auf Wiedersehen. Und Schwester Renate begleitet uns mit ihrem wunderbaren Melodie von Bei dir, Jesu, will ich bleiben.